Seit 1378 gab es das sogenannte große abendländische Schisma. Und zwar deswegen, weil es zwei Päpste gab. Die beiden Papststränge haben nicht zusammengefunden und haben dann Nachfolge gefunden, sodass sich also dieses Schisma zwischen den zwei Päpsten dann verlängert hat. Auf einem Konzil 1409 in Pisa war die größte Anzahl der Kardinäle zusammengekommen, um dieses Problem zu lösen. Man wählte dann einen neuen Papst, Alexander V. Dieses Konzil von Pisa setzte dann auch die beiden anderen Päpste ab. Die traten aber eben dann nicht zurück, ließen sich nicht absetzen. Es gab genug Unterstützer von verschiedenen Staaten in Europa, sodass wir dann plötzlich die neue Situation hatten, dass es drei Päpste gab. Der 1411 gewählte römisch-deutsche König Sigismund war dann ein wichtiger Motor dafür, dass nun doch nochmal ein Konzil einberufen wird, weil das schien den meisten der einzige Weg, dieses Schisma zu beenden. Und so überzeugte er dann den einflussreichsten der dann drei Päpste, Baldassare Cossa aus Neapel, der den Namen Johannes den 23. trug, nun ein Konzil einzuberufen. Und zwar nicht nach dem Willen von Johannes dem 23. in Italien, weil dort dann sehr viele Besucher, Teilnehmer, Vertreter der verschiedenen Konzils, also Nationen aus den Gebieten nördlich der Alpen nicht nach Bologna, das war einer der Vorschläge, gekommen wären. Und so einigte man sich dann in Lodi, das ist die Partnerstadt von Konstanz, 30 Kilometer südöstlich von Mailand, im Jahre 1413 darauf, ein Konzil einzuberufen, A, und B, dies in der Reichsstadt Konstanz zu machen, die sehr viele Verbindungen nach Italien hatte, nicht furchtbar weit entfernt war, sodass es sowohl den italienischen Teilnehmern zuzumuten gewesen wäre, zu kommen, als auch den nördlich der Alpen kommenden, insbesondere aus der Gegend von Mainz, Köln und so weiter. Gleichzeitig war Konstanz am Bodensee, hatte logistisch eine hervorragende Lage, lag am Rhein. Man hatte Wein, man hatte Fisch, man hatte Getreide aus Oberschwaben, man hatte Fleisch aus der Eidgenossenschaft. Und so passte eigentlich das alles zusammen für Konstanz. Und so wurde dann dieses Konzil einberufen zum 1. November des Jahres 1414.
Das war tatsächlich eine logistische Meisterleistung für die gesamte Region, eine Herausforderung, aber auch ein gutes Geschäft.
Ja, es war eine Meisterleistung, weil wir haben natürlich keine genaue Liste aller Teilnehmer. Wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Stadt Konstanz in etwa 7000 Einwohner hatte und dass dann in Spitzenzeiten, also das heißt in der Zeit, als der König hier war, im ersten Halbjahr des Jahres 1415, dann auch zu Zeiten, als die Papstwahl anstand, dass dann hier doch bis zu 20.000 Leute, ich will nicht sagen Teilnehmer, aber Leute in Konstanz waren, zusätzlich zu diesen 7.000 Einwohnern.
Es war ja nicht nur ein Treffen von Kardinälen für kurze Zeit. Sie haben das ja schon mal erklärt, aber das vielleicht auch nochmal. Es waren ja, liefen ja mehrere Stränge parallel. Es war politisch, geistig, geistlich ein großes Treffen
Ja.
und eben auch nicht nur auf 3 Wochen, sondern auf eine lange Zeit. Ne?
Ja. Also die Planung von Johannes dem 23., der herkam, war zunächst mal die, dass er vor allen Dingen mit italienischen Bischöfen seiner Obedienz sehr gut ausgestattet war und dass seine Planung die war, dass das Pisanum, also das ist die Entscheidung des Konzils von Pisa 1409, einfach nur anerkannt wird. Das heißt also, dass er als Papst anerkannt wird, die anderen beiden Päpste abgesetzt werden, dass damit die Bestätigung erfolgt und die Planung war dann, sage ich mal, so 6 bis 8 Wochen. dauert das Konzil und dann ist das die Hauptfrage entschieden. Die Stadt Konstanz hat natürlich nicht ahnen können, wie lange es dauert. Viele Teilnehmer waren schon auf eine Zeit von nur bis zu 3 Monaten oder so etwas eingestellt. Aber die Stadt Konstanz hat sich von Anfang an darauf eingestellt, auf einen unbestimmten Zeitraum. Und ein Teil davon war zum Beispiel, dass die Stadt gesagt hat, dass der Zunftzwang für alle Handwerker, Bäcker, Metzger und so weiter aufgehoben wird. Also ein ungewöhnlicher Vorgang, dass man also sagte, wer ein Handwerk, ein Geschäft hier aufmachen will, soll dies tun, auch außerhalb der normalerweise geltenden Zunftordnung. Das heißt, es kamen dann auch nach einigen Wochen, nach dem Beginn, immer mehr Teilnehmer, in Anführungsstrichen, nach Konstanz. Es ging von italienischen Bäckern, die hier ihre Art von gedeckter Pizza Calzone gemacht haben, die Brezel verkauft haben. Es kamen aus allen Herren Ländern dann auch Teilnehmer hierher. Und es wurde auch zunehmend gut bestückt von den entscheidenden Teilnehmern, die dann also inkorporiert wurden in das Konzil. Das heißt, wir hatten hier hunderte von Bischöfen, wir hatten hier bis zu 30 Kardinäle in Konstanz. Weihnachten 1415 kam dann auch der König hierher nach seiner Krönung in Aachen. Und es war von der Seite des Königs und von den entscheidenden Personen des Konzils klar, dass eine Lösung nur dann erfolgen kann, wenn möglichst alle relevanten Parteien bei diesem Konzil anwesend sind. Sodass also nicht eine Partei am Ende sagen kann, ich war gar nicht da, ich trage also die Entscheidung nicht mit. Und das ist zunächst mal ganz gut gelungen. Und die Konzilsväter, wie man so schön sagt, haben sich dann im Frühjahr 1415 relativ schnell, nach vielen Diskussionen allerdings, dazu entschieden, dass doch die sauberste Lösung die wäre, dass alle drei Päpste zurücktreten und ein neuer Papst gewählt wird. Was natürlich dann Johannes dem 23., der hier war, nicht so ganz passte. Und er dann daraufhin, an der Nacht vom 20. auf den 21. März 1415, dann aus der Stadt floh.
Was hatte er sich mit der Flucht erhofft oder was bezweckt?
Nun, die traditionelle Lesart war natürlich die, der Papst, nicht nur das Oberhaupt, Vicarius Christi, ist derjenige, der die Kirche präsentiert, dass der Papst und das Konzil tagen kann. Aber wenn der Papst nicht mehr da ist, dann ist auch kein Konzil. Also ohne Papst kein Konzil. Und er forderte dann auch, als er nach Schaffhausen floh, dann auch die Kardinäle auf, ihm nach Schaffhausen zu folgen. Und damit wäre dann auch das Konzil aufgelöst. Und der römisch-deutsche König Sigismund hat dies durch seinen Einsatz in Konstanz verhindert, durch einige Maßnahmen, wie dass er die Bücher der italienischen Bankiers, die hier waren, kurzzeitig konfisziert hatte, sodass die nicht abrechnen konnten, nicht abhauen konnten. Er hat mit mehr oder weniger Druck dann eigentlich die wesentlichen Teilnehmer davon überzeugt, hier zu bleiben. Das Konzil hat dann auch im Frühjahr 1415 dieses berühmte Dekret Haec Sancta herausgegeben, in dem auch noch einmal erklärt wurde, dass das Konzil auch tagen kann ohne einen Papst. Und darüber hinaus auch, dass das Konzil oder je nach Interpretation überhaupt ein Konzil über dem Papst steht. Das war gewissermaßen die neue Geschäftsgrundlage dieses Konzils, dass es alleinig tätig kann. Man ist im Geiste Christi zusammengekommen, man repräsentiert die Gesamtkirche auch ohne den Papst. Auch der Papst muss sich in Glaubensfragen an das Konzil halten. Das war die Geschäftsgrundlage. Währenddessen aber ja natürlich Johannes der 23. immer noch auf der Flucht war, von Schaffhausen nach Freiburg, dann nach Breisach. Und durch verschärfte Verhandlungen mit seinem Unterstützer, seinem weltlichen Unterstützer, dem Herzog Friedrich von Österreich, der ihm zur Flucht verholfen hat, kam es dann dazu, dass Johannes der 23. dann auch zurückbegleitet wurde, um es mal vorsichtig zu sagen, wieder zum Konzil. Man hat ihn dann hier abgesetzt und hat ihn dann danach in die Obhut des Pfalzgrafen bei der Rhein, Ludwig, gegeben, der ihn dann zunächst nach Heidelberg brachte. Dort wurde dann ein Fluchtversuch vereitelt und er wurde dann auf eine starke Festung in Mannheim gebracht und blieb dann dort auch bis in das Jahr 1418 in Gefangenschaft. Der zweite Papst, Gregor der XII., das ist der, den man heute noch als zählt, der noch in der offiziellen Papstliste steht, trat zurück, nicht indem er hier war, sondern durch Prokuratoren, also durch Stellvertreter. Und dann gab es eben nur noch den dritten Papst, Benedikt den 13., der zunächst mal im Schutz des Königs von Aragon war, in dem heutigen Spanien. Und daraufhin beschloss dann der König Sigismund, sich nun zum König von Aragon, dem Schutzherrn dieses dritten Papstes, zu begeben, um nun auch dann auch mit dem Papst Benedikt dem 13. in Verhandlungen zu treten, dass er zurücktrete. Den Rücktritt hat er verweigert, aber Sigismund hat es erreicht, dass zunächst mal das Königreich Aragon und auch dann später das Königreich Kastilien ihm die Obedienz, also die Anhängerschaft, entzog. Und damit saß eigentlich dann Benedikt der 13. in seiner kleinen Felsenburg, einer ehemaligen Templerburg, Peniscola, alleine da. Und Sigismund hat dann noch einen kleinen Umweg gemacht über London, Paris und ist dann wieder zurückgekommen. Und dann wurde der dritte Papst abgesetzt, sodass also dann im Jahre 1417 das Feld frei war für die Wahl eines neuen Papstes.
Es zog sich also tatsächlich nicht nur über Wochen und Monate, sondern über Jahre hin bis zu dem Punkt dann.
Genau. Das war die kirchliche Seite. Das heißt, eine Seite dieses Konzils war die Verhandlungen über das Schisma. Eine zweite Aufgabe des Konzils war, oder hatte es sich selbst gestellt, der Kampf gegen die Häresie. Dies wurde dann hier beispielhaft an der Causa Huss abgehandelt, was ja dann am 6. Juli 1415 mit der Verbrennung von Jan Hus endete. Man glaubte, dieses Problem der Häresie damit gelöst zu haben, was, wie wir wissen, natürlich nicht war, sondern die schrecklichen Hussitenkriege folgten dann ja erst dann in den 20er und 30er Jahren des 15. Jahrhunderts.
Wie muss man sich das vorstellen? Wer einigte sich denn da? Also es war ja, ein Papst spielte in dem Moment ja keine entscheidende Rolle.
Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, dass es zwar eine Vollversammlung gab, die immer im Münster tagte, insgesamt 45 sogenannte Sessionis. Diese Vollversammlung selber hat aber eigentlich nicht diskutiert. Und die hat dann eigentlich nur stattgefunden, um im Wesentlichen die Stimmen abzugeben der sogenannten Nationen. Weil man hatte relativ am Anfang schon entschieden, dass man A, diese Diskussion nicht den Kardinälen überlassen sollte, weil die haben ja eigentlich einem das Schisma eingebrockt mit ihren unterschiedlichen Wahlen für die verschiedenen Päpste. Und man hat sich dann sehr schnell dazu entschieden zu sagen, wir teilen uns auf und wählen nach Nationen. Und zwar nicht nach Köpfen, weil dann hätten auch die Zahl der italienischen Bischöfe, die Johannes der 23. mitgebracht hat und überhaupt der italienischen Bischöfe auf seiner Seite, hätten eigentlich bei einer Abstimmung nach Köpfen schon ausgereicht, ihm den Thron zu sichern. Und um das zu vermeiden, hat man gesagt, wir zählen nicht nach Köpfen, sondern wir zählen nach Nationen. Jede Nation hat eine Stimme. Man hat sich zunächst aufgeteilt auf vier Nationen, wobei man sagen muss, dass der Begriff der Nation nicht mit dem heutigen zu vergleichen ist, sondern man hat das entlang einer Linie aufgeteilt, wie es das auch an verschiedenen Universitäten in Europa schon gab. Das heißt, es gab die deutsche Nation, die unter anderem zum Beispiel den Deutschen Orden und Polen, also das Königreich Polen-Litauen, umfasste, die aber eigentlich sogar im Krieg miteinander lagen. Frankreich, Italien und England. Riesengroße Diskussion über die Frage, ob überhaupt die Nation, in Anführungsstrichen England, gleichberechtigt mit einer Stimme dann zu Italien ist, mit viel, viel mehr Bischöfen. Es gab große Diskussionen über die Größe der Bistümer. Und es gab also vielfältige Diskussionen über die Größe der Bistümer. Kann es denn sein, dass ein Erzbischof von Mainz mit einem riesengroßen Sprengel auch nur eine Stimme hat und ein Bischof von irgendwo aus Italien, wo es viel, viel mehr Bistümer gab, die nur wenige hundert, manchmal tausende Seelen, wie man dann sagte, umfasste, gleichberechtigt ist. Die Diskussion endete dann darin, dass eben tatsächlich jede Nation nur eine Stimme hat. Das heißt, die Diskussionen wurden so geführt, dass es einen sogenannten Hauptausschuss gab, in dem dann der jeweilige Präsident der jeweiligen Nation Mitglied war. Dort wurde schon auch festgelegt, was wird diskutiert, in welche Richtung geht die Entscheidung. Dann ging es weiter in die Entscheidung der Nationen, in denen dann die deutsche und englische Nationen an unterschiedlichen Räumen im Franziskanerkloster getagt haben und die italienische und französische Nation im Dominikanerkloster, dem heutigen Inselhotel, auch natürlich in unterschiedlichen Räumen getagt haben. Zum Schluss, nach dem Beitritt von Aragon und Kastilien, folgte dann auch noch die spanische Nation. Und die haben dann die Dinge eigentlich schon intern festgelegt, mit vielen Verhandlungen auch zwischen den Nationen, sodass dann eigentlich in der Vollversammlung, die dann in Münster stattfand, in der ehemaligen Kathedrale von Konstanz, eigentlich nur die Stimme abgegeben wurde. Es war so ein dreistufiger Prozess, um auch endlose Debatten zu verhindern.
War das neu damals? Ist das im Laufe des Konzils so entstanden? Oder hatte man irgendwie auch Vorbilder dafür? Oder
es gab Vorbilder auch in den Verhandlungen in dem heute nicht als allgemeines Konzil gezählten Pisa. Das wurde zum Teil dort ähnlich gemacht. Was aber ein Novum dann war, dass die Wahl des Papstes zum Schluss dann im Kaufhaus der Stadt Konstanz, im heutigen sogenannten Konzilsgebäude, eben nicht nur den Kardinälen überlassen wurde, sondern auch nach vielen, vielen Diskussionen und auch vielen Rechtsgutachten und so weiter, hatte man sich entschieden, dass jede Nation, zum Schluss waren es eben fünf, jede Nation darf 6 Delegierte stellen für das Konklave, macht 30. Und es gab 23 Kardinäle zu der damaligen Zeit, dann zu dem Zeitpunkt des Konklaves, also 53. Und so zogen eben 53 Wähler in das Konklave ein. Und die 53 Wähler haben sich dann nach 3 Tagen Verhandlungen auf einen Mann, auf einen Italiener, auf Kardinal Oddo Colonna, geeinigt, der dann, weil er am 11. November des Jahres 1417 gewählt wurde, nun auch dann Martin hieß am 11. November. Und von der Ordnungszahl 5. Also wichtig, denke ich, ist, um das Gesamtereignis Konzil zu verstehen, Konzil von Konstanz zu verstehen, muss man sagen, dass alle diese Verhandlungen, auch die Ketzerverhandlungen, die Ketzerprozesse, da gab es auch noch mehrere andere parallel dazu, nur ein Teil war. Der zweite Teil war, dass natürlich hier sich auch die meisten Großen des Reiches, Vertreter von Mailand, von Florenz und von überall hier trafen, sodass hier also auch ein politischer Kongress stattfand. Es fanden hier formal gesehen im Jahre 1415 und 1417 auch 2 Reichstage statt. Und das heißt also, die Konflikte, die damals würde man sagen weltpolitischen, heute würde man sagen europapolitischen Konflikte, wurden hier dann auch durch politische Verhandlungen diskutiert, entschieden und parallel dazu dann ein Kirchenkongress. Und sehr häufig war es so, dass diese beiden Sphären des Kirchenkongresses und des politischen Kongresses miteinander ein Amalgam bildeten, in dem es zahlreiche Konflikte gab, die auf der einen Ebene in Form von politischen Verhandlungen geführt wurden. Praktisch der gleiche Fall, aber in Form eines juristischen Prozesses, wo man sagen kann, auch das ist noch ein weltlicher Teil. Und drittens dann in Form eines Häresie- und Ketzerprozesses. Also das will ich Ihnen ein Beispiel nennen. Es gab einen großen Konflikt im Rahmen des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England, dass das Herzogtum Burgund lange Zeit während des Konzils auf Seiten England stand. In der großen Schlacht von Azincourt im Oktober 1415 waren auch die Burgunder nicht auf Seiten Frankreichs, sie waren gar nicht da. Der Herzog von Burgund hatte den Bruder des französischen Königs 1407 ermorden lassen. Es gab also einen großen politischen Konflikt auf der einen Seite. Zur Verteidigung dieses Mordes an dem Bruder des französischen Königs wurde dann ein Dominikaner vom Herzog von Burgund sozusagen bestimmt, zu begründen, warum es richtig war, diesen Mord zu begehen. Dieser Text von einem Mann namens Petit hatte zum Inhalt, dass dieser Bruder des französischen Königs sich als Tyrann aufführte. Und der Kampf gegen einen Tyrannen und auch der damit verbundene Mord an einem Tyrannen gegen den König ist erlaubt. Das wurde auch mit theologischen Argumenten begründet. Und dieser Text wurde bei einer Synode in Paris 1412 als heretisch verurteilt. Und dieser Prozess, dieser Häresieprozess, begann dann auch wieder hier während des Konzils. Das bedeutete also, dass ein Häresieprozess gegen einen Text eines Dominikaner, der den Mord als Tyrannenmord legitimierte, als ein sozusagen Kirchenprozess geführt wurde. Gemeint war damit aber die Auseinandersetzung des Herzogs von Burgund versus des Königs von Frankreich. Also eine politische Auseinandersetzung, die hier in der Form eines Häresie- und Ketzerprozesses geführt wurde, also ein Amalgam zwischen den zwei Sphären. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen.
Was ich immer raushöre, und es wurde immer der Diskurs gesucht, immer die Entscheidung und nie verordnet. Also es gab nicht die autarke Person, die dann sagte, so wie der Papst normalerweise vielleicht agiert hatte, aus, von Rom aus oder der deutsche König oder Kaiser per Dekret, sondern da wurde das versucht, eine Meinungsbildung, wie auch immer, mit welchen Gutachtern auch immer, aber zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen.
Ja, es war so, dass die Form dieser, sage ich mal, weltlichen Prozesse vor Gerichten stattfanden. Die Form als Ketzer- und Häresieprozess auch vor Richtern stattfanden, die vom Konzil bestimmt wurden. Bei den großen Prozessen meistens ein Dreiergremium von Kardinälen. Und denen wurde es vorgelegt. Die mussten entscheiden. Viele dieser Prozesse sind dann doch so ausgegangen, dass man nicht in irgendeiner Form entschieden hat, dass eine der Parteien glücklich war. Man hat dann doch verschiedentlich Lösungen gefunden, die im Kern ein Verschieben des Prozesses oder der Entscheidung auf ein nächstes Konzil oder auf die Zeit nach dem Konzil zum Inhalt hatte. Aber es wurde der Diskurs betrieben. Das ist wichtig, weil man muss sich vorstellen, dass hier außerhalb dieser ganzen Diskussion und auch juristischen Schlammschlachten zum Teil Krieg herrschte. Der Deutsche Orden und Polen haben einen zwar nicht großen Krieg miteinander geführt, es wurden hier auch immer Waffenstillstände beschlossen zwischen dem Deutschen Orden und Polen, immer auf ein Jahr befristet, aber es herrschte ein schmutziger Krieg, wie man das damals nannte, also ein Kleinkrieg, was ja die übliche Form eines Krieges war. Große Schlachten waren ja im Mittelalter und Spätmittelalter eher die Ausnahme. Aber es herrschte ja auch der Hundertjährige Krieg. Und während der Zeit des Konzils, also als auch hier die Tagungen stattfanden, die Verhandlungen auch zwischen Burgund und Frankreich und England, kam es zu der großen Schlacht von Azincourt, die ich schon mal erwähnt habe, in dem ein guter Teil des französischen Adels starb. Im Pfeilhagel der Langbogenschützen der englischen Armee. Also das heißt, wenn man das etwas einfach sagen will, hier hat man miteinander geredet und draußen hat man sich umgebracht.
Also das Bedürfnis war schon da oder der Sinn dafür, wir müssen uns zusammensetzen. Jetzt der Vergleich drängt sich ja immer auf, dass man sagt, hier war so eine Art UNO New York oder eine Art Brüssel oder meinetwegen auch Den Haag zusammen oder auch Straßburg im Parlament. Ja. Und die Konflikte wurden aber trotzdem nicht gelöst und dann gingen weiter.
Man hat zumindest in etlichen Streitigkeiten versucht, eine juristisch-theologische, politische Einigung zu erreichen. Das ist aber in den allermeisten Fällen nicht gelungen.
Nehmen wir mal die, auch das Geistige. Konstantin war ja auch zum geistigen Zentrum geworden. Ja. Wo hat das Konzil oder wo hat das Konzil tatsächlich was vorangebracht?
Ja, also zunächst mal hat das Konstanzer Konzil in der Frage des Schismas zu einer Einigung geführt, dahingehend, dass das Schisma faktisch, wenn auch noch nicht ganz theoretisch, weil es dieser Papst in Spanien immer noch gab, der nicht zurücktreten wollte, aber faktisch beendet. Und Martin V., als neu gewählter Papst, ist auch wieder nach Rom zurückgekehrt. Das heißt also auch dieses gewissermaßen Exil, in Anführungsstrichen, in Avignon war beendet. Und das ist also schon mal ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass als, ich sag mal, Beifang dieser Großveranstaltung, weil hier eben alle wichtigen Dinge dieser Zeit verhandelt wurden und Konstanz zu dieser Zeit in diesen 3,5 Jahren des Konzils auch so etwas wie eine Hauptstadtfunktion des Deutschen Reiches hatte, in dem alle zusammenkamen. Und das heißt also, als Beifang, wenn man so will, kamen auch natürlich Unmengen an Doktoris, Gelehrten, italienischen Humanisten und so weiter hier zusammen. Es wurden auch für die verschiedenen Prozesse, für die verschiedenen Verhandlungen natürlich auch Texte gebraucht. Die musste man vervielfältigen. Die musste man erstmal hierher bringen überhaupt, dass die hier vervielfältigt wurden. Wichtige Texte, wie zum Beispiel ein Text von einem der wichtigsten Männer hier auf dem Konzil, Kardinal Ailly, der ehemalige Rektor der Universität Paris, dessen Nachfolger Gerson auch hier war, als wichtigste theologische Instanz in Europa, in der Papstlosen und in der Zeit des Schismas. Dass dieser Kardinal Ailly zum Beispiel einen seiner wichtigen Texte über die Ekklesie, also über die Kirche, dann hier hat vorlesen lassen und in Form, wie es das schon in Universitäten, wie zum Beispiel in Paris gab, vorlesen lassen und dann Kopien durch Mitschreiben entstanden sind. Also Konstanz war auch eine Art Büchermarkt. Man muss auch zum Beispiel bedenken, dass die berühmte Divina Commedia von Dante ja bisher nur in einer italienischen Form vorlag. Natürlich, er hat es ja italienisch geschrieben. Das konnte natürlich das Bildungsbürgertum nördlich der Alpen nicht lesen, wenn dann Latein. Und hier in Konstanz fand eben eine Übersetzung dieser Divina Commedia in Latein statt. Und die wurde dann auch nochmal vervielfältigt. Das heißt also, der Bekanntheitsgrad dieses berühmten Textes zum Beispiel begann hier auch in Konstanz, nahm hier ihren Anfang. Und auch gleichzeitig waren einige italienische Humanisten eben hier. Ich nenne nur Manuel Chrysoloras, der zwar eigentlich aus Konstantinopel kam, aber schon längere Jahre in Italien lebte und als Italiener galt. Oder Poggio Bacciolini zum Beispiel, einer der großen italienischen Frühhumanisten, der auch viele Texte in Bibliotheken, auch der Umgebung, Reichenau zum Beispiel und St. Gallen und so weiter, wiederentdeckt hat. Einige hat er abschreiben lassen, einige hat er dann, wie er das nennt, aus dem Kerker gerettet. Das heißt, er hat sie mitgenommen, manche auch nicht wiedergegeben. Und das heißt also, auch hier gab es dann eben diesen, diesen Austausch an Wissen und Bildung und Literatur. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, weil eben auch nördlich der Alpen hier überhaupt erst dieser italienisch-humanistische Geist auftauchte. Ja, wir reden ja hier nicht von einem Humanismus des 16. Jahrhunderts. Wir reden ja von einem italienischen Frühhumanismus in dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts. Also das heißt, das war schon ein geistiger Schub, der zwar unmittelbar mit den Kirchenveranstaltungen, mit dem Schisma-Frage und so weiter nichts zu tun hatte. Aber dadurch, dass dieser Kongress so groß war, kamen eben auch unglaublich viele Leute, die zwar unmittelbar mit der Entscheidung Papst hier, Papst hin nichts zu tun hatten, zusammen und haben dann im Laufe dieser 3,5 Jahre dann auch interagiert miteinander, Texte vervielfältigt und so weiter und so fort. Also man muss immer sagen, es war ein riesiger Büchermarkt, ein Austausch des Wissens, es war ein politischer Kongress und es war ein Kirchenkongress. Man darf keinen vernachlässigen, aber es ist eben ein riesiger, großer, europäischer, allgemeiner Kongress gewesen.
Hat es Vergleichbares nochmal gegeben danach?
Nun, es gab dann das Konzil von Basel, eine Generation später, das aber erstens sehr viel länger dauerte, aber eben sehr umstritten ist. Es hatte auch lange Jahre, wo fast im Vergleich zu Konstanz keiner da war. Es war am Anfang sehr gut besetzt. Aber dieser doch sehr intensive Austausch mit einem für die Kirchengeschichte auch erfolgreichen, nennen wir das mal so, erfolgreichen Ausgang, nämlich dem Ende des Schismas, das gibt es also hier nur in Konstanz. Ja, gibt es dann auch in Trient im 16. Jahrhundert, aber das ist über 100 Jahre später. Und es wurden hier eben auch Dekrete verfasst, wie zum Beispiel das Dekret Haec Sancta, das eben dieses Konzil über den Papst stellt, ein Dekret, das auch noch zum Beispiel während des Zweiten Vatikanischen Konzils diskutiert wurde. Und immer wieder, wenn es um Kritik an der absoluten Macht des Papstes in der katholischen Kirche geht, in der Frage der Unfehlbarkeit des Papstes, kommt immer mal wieder der Name Konstanz auf, weil das ist der Name, der sich eingeprägt hat für diesen sogenannten Konziliarismus. Dass nämlich der Papst nicht über allem steht, sondern dass die Vollversammlung und in dem Sinne das Konzil, ein allgemeines Konzil, doch auch in Glaubensfragen und so weiter über dem Papst steht. Und das ist ein großer Streit, auch innerhalb der Kirchenhistoriker, der Dogmatiker, der Theologen. Und was ist dieser Status dieses Dekretes? Und auch das Dekret, das noch dann auch explizit anerkannt wurde von Martin dem V., also dem Papst, der hier gewählt wurde, nämlich das Dekret Frequenz, in dem nämlich festgelegt wurde, dass es alle 5 Jahre, dann später alle 10 Jahre ein Konzil geben muss, in dem solche Glaubensfragen und so weiter verhandelt werden. Dieser Beschluss ist, wie wir ja wissen, nicht durchgezogen worden bis heute. Es gab zwar dann ein Konzil dann in Florenz, es gab dann ein Konzil in Basel, aber zwischen dem Konzil von Basel in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis dann Pi mal Daumen 100 Jahre später im Konzil von Trient, ja keins. Also das heißt, auch das ist etwas so, das Konzil als eine Art von Korrektiv zu dem Papst, dadurch, dass es wenigstens alle paar Jahre tagt. Auch das ist in der katholischen Kirche ein viel diskutierter und sehr umstrittener Punkt. Und diese beiden Dekrete, die hier gefasst wurden, spielen auch, wie gesagt, immer noch heute eine Rolle in der Diskussion innerhalb der katholischen Kirche.